Radio. Beratung.
Attraktiv und leidenschaftlich bei gleichzeitiger Alltagstauglichkeit. Die Ansprüche an Beziehungen sind heutzutage hoch. Der Partner, die Partnerin soll nicht nur begehrenswert sein, sondern auch im Haushalt und bei der Kinderversorgung mitmachen. Doch die Realität sieht oft genug anders aus. Nicht wenige Beziehungen zerbrechen. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Und doch gibt es viele Beispiele für glückliche Ehen, für dauerhafte Beziehungen. Warum scheitern die einen nach wenigen Jahren, während andere Ehepartner buchstäblich erst durch den Tod geschieden werden? Am 14. Februar ist der Gedenktag des heiligen Valentins. Er ist der Schutzpatron der Liebenden. Die nächsten 2 Stunden geht es in der Domradiosendung Beratung um das Liebesglück und Liebesleid. Was tun in einer Krise? Wie bleibt die Liebe in der Beziehung lebendig und weicht nicht einer faden Gewöhnung? Das sind nur einige unserer Fragen. Zusammen mit Heidi Ruster von der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn versuche ich Antworten zu finden. Ich bin Matthias Peter, herzlich willkommen. Domradio, die Sendung Beratung. Am 14. Februar ist der Gedenktag des heiligen Valentins. Er gilt als Schutzpatron der Liebenden. In der heutigen Domradio Beratung geht es um Wege und Tipps zu einer vertieften Beziehung. Und mal konkret gefragt, können dabei Geschenke helfen? Manche Paare folgen dem Trend der vergangenen Jahre und schenken sich was zum Valentinstag. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört.
Ich feiere den Valentinstag, weil ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, seinem Freund mal zu sagen, dass er etwas ganz Besonderes ist. Und er bringt mir vielleicht ein bisschen so ein paar Blumen mit. Es geht halt um die gemeinsame Zeit, die wir gemeinsam verbringen.
Wir schenken uns immer was, aber sonst extra nichts.
Nein, ich finde das so. Ich verschenke zwischendurch Blumen und ich brauche den Valentinstag nicht dazu.
Ich krieg so öfter mal was von meinem Mann.
Na, feiern nicht. Wir machen vielleicht eine Kleinigkeit, ja. Kleines Geschenk, ein paar Blumen für die Frau, ja.
Da haben wir nichts mit am Hut.
Weil das nur ein Geschäft ist und weil das zu unserer Zeit ein Fest war, was überhaupt nicht beachtet wurde.
Also Blumen und Schokolade zum Valentinstag, das machen längst nicht alle Paare. Bei mir im Studio ist Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn. Frau Ruster, Sie beraten seit vielen Jahren Paare, haben mit den konkreten Nöten der Menschen zu tun. Kleine Geschenke halten die Liebe frisch, mehr braucht es nicht. Ist das so einfach?
Nein, so einfach ist es nicht, aber es hilft ungemein. Das heißt, was wirklich wichtig ist, was für mich Wert hat und bleiben soll, muss gepflegt werden. Und da sind manchmal so kleine Rituale oder Geschenke, Symbole genauso wichtig wie Worte. Vielleicht ersetzen sie sie sogar. Und da ist der Valentinstag einfach eine willkommene Gelegenheit zu sagen, ich sehe dich an meiner Seite, ich bin froh, dass du da bist und ich bin glücklich über unsere Liebe und unsere Beziehung. Und da ist es einfach schön, wenn es Bräuche gibt, die das unterstützen.
Jetzt könnte man ja auf der anderen Seite sagen, na ja, aber das ist ja quasi wie Karneval, da muss man auf einmal lachen und jetzt am Valentinstag, da muss man auf einmal was schenken. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass das einfach, wie ich helfen kann, aus dem Alltagstrott mal einen Tag herauszunehmen und zu sagen, stimmt, es ist ein Gedenktag, dass unsere Liebe gesegnet ist, dass wir glücklich sind miteinander. Da verbindet sich Dankbarkeit wie auch Hoffnung, dass es bleiben möge. Und das braucht einen Rahmen. Ich würde sagen, es ist nicht von ungefähr, dass die Menschen sich immer wieder solche Brauchtumstage, auch wie Karneval, das hat auch einen tiefen Sinn, sich zurechtlegen und eine wiederkehrende Bewegung in ihren Alltag hineinbringen, wo der Alltag von diesen Festtagen herausgehoben ist, wo es ein besonderes Gedenken gibt. Das hilft einfach, den Trott zu unterbrechen. Wir neigen eigentlich dazu, uns zu gewöhnen und vieles, was da ist, als selbstverständlich zu halten. Und damit wird der Wert ein wenig glanzlos.
Ein wenig glanzlos. In gewisser Weise glanzlos war auch das Leben des heiligen Valentins, weil der war ein Märtyrer, der ist ums Leben gekommen für seinen Glauben. Warum kann denn so eine Figur trotzdem uns heute in der Welt der Liebenden irgendwas geben?
Ja, weil er etwas bezeugt hat, was der heilige Paulus so gesagt hat, dass in Christus wir alle gleich sind, dass es zum Beispiel keine Herren und Sklaven mehr gibt. Er hat das umgesetzt in einen sehr schönen Brauch, der einfach in diesen letzten Jahren wieder neu aufgelebt ist, nämlich dass er Paare, die es eigentlich nicht geben durfte. Das waren Herrinnen, die von ihren Sklaven geliebt wurden und umgekehrt, dass er sie gesegnet hat. Also auf seine Fürsprache hat er den Segen Gottes, des christlichen Gottes, über diese antiken Menschen herbeigefleht und sie beschenkt mit den Blumen aus seinem Garten. Und das war schon eine Attacke auch auf die Gesellschaftsordnung, die das gar nicht vorgesehen hat. Da war das streng verboten. Und aus diesen, aber auch vielen anderen Gründen war diese neue Religion der Christen ja sehr suspekt. Und es gab wieder eine Verfolgung, der er dann auch, ich glaube, im 3. Jahrhundert einfach zum Opfer gefallen ist. Er ist für seinen Glauben eingestanden und für die Liebe Gottes, die er auf diese Weise auch an die Menschen weitergereicht hat. Anders als im Römischen Reich zu seiner Zeit, meinetwegen Beziehungen nicht mehr war als ein Vertrag. Also Liebe kam da eigentlich gar nicht vor.
Sie sprechen die Liebe an. Manchmal ist ja auch so ein Geschenk, auch wie so ein Symbol. Also ich denke an dich, ich habe an dich gedacht, ich habe mir was überlegt, was ich dir schenken kann. Sie haben viele Jahre Erfahrung als Beraterin. Wie groß ist sozusagen der andere Fall? Also dass dann Partner sich beschweren, der Alltag ist so lieblos geworden. Ist das so ein Hauptproblem, dass man eben keine Geschenke mehr macht, dass man keine Komplimente mehr ausspricht und einfach so vor sich hin lebt?
Ich denke, das ist sicher ein ganz, ganz gewichtiger Aspekt bei der Krise, in die viele Paare hineinrutschen. Das ist ja oft so ein korrigierender, schleichender Prozess. Was wenigsten Beziehungen kommen, zumindest in die Beratung, mit einem richtigen, festen Konflikt, mit einem Anlass, sondern einfach genau, weil ihnen die Liebe irgendwie abhanden gekommen ist. Wir sprechen da von Vernachlässigung, von vernachlässigten Beziehungen. Und das heißt übersetzt, das Fehlen von all diesen positiven kleinen Achtsamkeitszeichen, Worten, aber auch Symbolen, Zeichen, dass ich es wahrnehme, dass ich in einer Beziehung bin, sein darf und dass das mich so zufrieden und glücklich macht, mir einen Ort gibt, mir Wichtigkeit gibt und vor allen Dingen Geborgenheit und Annahme. Das sind schon ganz gewichtige Dinge, die man nicht jeden Tag bekräftigen kann. Man kann es nicht immer sagen und deutlich machen. Und deswegen glaube ich, dass Rituale, auch der Valentinstag, eine große Hilfe sind, das immer mal wieder in den Blick zu nehmen und dem anderen auch mitzuteilen.
Also wir halten fest, kleine Geschenke und auch sonstige Aufmerksamkeiten sind wichtig. Es gibt Partnerschaften und Ehen, die halten wunderbar und ein Leben lang. Und da ist die Frage, gibt es so etwas wie ein Geheimnis für eine gute Beziehung? Darüber sprechen wir gleich in der Sendung Domradio Beratung. Domradio, die Sendung Beratung. Heute geht es mit Blick auf den Valentinstag um Wege und Tipps zu einer guten und dauerhaften Beziehung. Bei mir im Studio ist Heidi Ruster, sie ist die Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn. Ehe wir gleich mit Ihnen über das Geheimnis einer guten Beziehung sprechen, haben wir uns mal hier vom Domradio aus auf der Straße umgehört und gefragt, was hilft, damit die Ehe die Beziehung hält? Gibt es sowas wie ein Geheimnis?
Das Geheimnis einer langen Beziehung ist Vertrauen. Weil ich glaube, ohne das Vertrauen funktioniert das nicht lange.
Zwei Sachen. A, treu, wirklich treu. Und B, dass man ehrlich miteinander alles redet. Falls man Fehler gemacht hat, dass man kommt und sagt, ich habe diesen Fehler gemacht.
Auch mal ein bisschen einstecken. Von beiden Seiten. Und dann klappt das. Aber heute, wenn etwas schief läuft, dann haut man direkt ab. Und das ist nicht so gut.
Also Vertrauen ist ganz wichtig, auch mal was aushalten können, nicht sofort weglaufen. Das war jetzt so einiges, was wir gerade gehört haben, Frau Ruster. Können Sie bei einigen der Tipps sagen, ja, stimmt, ist ein guter Anfang?
Auf alle Fälle. Da haben die Herrschaften schon alle recht. Das ist sicher ein bunter Teppich. Da ist Vertrauen, spielt eine große Rolle, aber das schenkt man sich ja gegenseitig gerne, wenn man den Eindruck hat, der andere ist noch ganz bei mir und mit mir. Und ich glaube, so wie am Anfang, das ja auch mit ganz großem Interesse am anderen, Neugier, auf Entdeckung gehen, von ihm noch mehr mitkriegen. Wenn das bleiben könnte, dass man immer beim anderen gerne mitfühlt, mitdenkt, am Abend einfach fragt, du, wie war's? Und nicht einfach so, sondern sich Zeit nimmt, sich dabei in die Augen guckt und Zeit dann hat, auch richtig hinzuhören, dass man auch vieles mitkriegt, dann bleibt sowas wie eine Verbindung, wie eine Lebendigkeit und man schenkt sich immer mehr voneinander, also in Offenheit. Man erzählt sich auch mehr, was drückt oder was mich beschäftigt oder wo brennt mein Herz, für was. Und da wird es auch immer wieder diese vertrauensvollen Momente geben, dass man sich einander zum Beispiel auch diese Schwächen eingestehen kann oder wo man sich heute gar nicht gut gefühlt hat. Das sind Dinge, die auf jeden Fall auch mit Treue zu tun haben. Dass ich mir vorstellen kann, dass ich nie von dir lassen kann und dass ich auch mit diesen Dingen, die du mir anvertraut hast, so umgehe, dass ich es mit anderen nicht teile, dass ich dich niemals vorführe. Also der Liebesverrat, der verbietet sich von alleine, wenn man in dieser Weise treu ist, mit Interesse und mit einem liebevollen Blick auf den anderen und seine Schwächen auch mit integriert. Das heißt, ich sage immer, das mitzulieben. Ne? Der innere Rechnung, die muss stimmen. Also das, was alles für den Partner spricht und die Beziehung, die es so schön macht, die kann auch eine Menge aushalten im Sinne von, ja, das hätte ich jetzt gerne anders und das stört mich und das ist, bleibt auch fremd. Aber wenn denn auf der Seite haben so viel ist, was mich verbindet, dann kann man tatsächlich eine ganze Menge auch, sag ich mal, mitlieben oder aber in Kompromissen miteinander neu verhandeln.
Ich habe da jetzt so rausgehört, Kommunikation ist ganz wichtig. Jetzt wird ja so gemeinhin schon fast klischeeartig Männern eher unterstellt, sie reden nicht so viel, reden nicht so gerne über ihre Gefühle. Aber ist das immer unbedingt zwingend notwendig, dass man alles verbalisiert? Gibt es also nicht auch Paare, die einfach mal so, die so vertraut miteinander umgehen, dass sie nicht alles, mal ein bisschen fies gesagt, totquatschen müssen?
Auf alle Fälle. Es gibt viele Paare, die ganz, ganz schöne paar interne Rituale angelegt haben. Die brauchen sich nur angucken und verstehen sich gut. Und es gibt viele Gesten, ne? Kleine Zettel, die auf dem Küchentisch zurückbleiben für den Tag. Ich denke heute an dich, du hast ja heute was Wichtiges vor. Oder auch mal das Handy für diese Dinge einsetzen, ne? Eine SMS absetzen, mal in dieser Hinsicht. Oder aber auch die Art und Weise, allein wie sich ein Paar begrüßt. Wenn es in den Tag startet, einander sich im Moment nur in den Armen zu halten, zu sagen, egal was heute kommt, mach's gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder das nach Hause kommen, nicht irgendwie, ich bin wieder da, irgendwo in das leere Haus rufen, sondern dass es vielleicht sogar was gibt, was mir entgegenkommt, gerne entgegenkommt. Ne? Ich komme gleich, warte. Und wo man sich wirklich diesen Moment gönnt, innehält und sich anschaut und sagt, ach, ich sehe dich und schön, dass du da bist. Das sind schon, man muss nicht jeden Tag sagen, ich liebe dich. Ich glaube, das verschleißt sich ganz schnell und wird vielleicht ein wenig schal, wenn nicht solche Taten oder Symbole, freundliche Worte, warmer Ton vor allen Dingen, diese positive Kommunikation dazukommt.
Das ist die positive Kommunikation. Sie haben jetzt eine langjährige Erfahrung als Beraterin. Gibt es sowas wie ein Geheimnis einer guten Beziehung? Also das, was Sie angesprochen haben, eine Kommunikation oder vielleicht andersrum gefragt, warum scheitern so viele Beziehungen? Bei anderen hat man das Gefühl, da kann kommen, was will, die halten bombenfest zusammen.
Ach, wie das so ist, so Gemeinplätze kann man schlecht jetzt ausstreuen. Ich muss auch mal sagen, dass es vielen Paaren heute nicht gelingt, bis zusammen zu bleiben und sich scheiden zu lassen, hat auch viel mit dem rauen Gegenwind zu tun. Nicht die Paare alleine sind für das Gelingen maßgeblich. Es gibt wirklich tatsächlich viele, viele Anfechtungen von außen. Und wie tragfähig eine Beziehung unter Stress ist, das weiß eigentlich von uns keiner. Es gibt nicht diese Garantie auf die Zukunft. Was natürlich immer möglich ist, dass ich versuche, eben das, was ich geben kann, also diese grundsätzliche Herzenszugewandtheit, diese Freundlichkeit, von der wir eben gesprochen haben, dazu kann ich mich schon überreden. Das ist eine Haltung. Allerdings kann die auch sehr eingetrübt werden durch Erkrankungen, durch Arbeitslosigkeit, durch immer wieder neukehrende Sorgen, zum Beispiel um Kinder. Wenn es denen nicht gut geht, das ist eine ganz, ganz große Infragestellung für eine Beziehung. Man redet abends eben über nichts anderes, als das Schicksal der Kinder in den Blick zu nehmen und sich Gedanken zu machen, wie geht's weiter. Und das sind wirklich Sorgen, die auch eine Beziehung auffressen können. Ja, will sagen, das Gefühl ist schon etwas, was flüchtig ist. Das bleibt nicht einfach so, weil man das einmal gut eingestellt hat, sondern es braucht immer mal wieder Momente und Liebe braucht Zeit. Zugewandte Zeit und auch als Eltern braucht es diese Besinnung aufs Paar. Und Valentin gibt mal eine Gelegenheit dazu.
Valentin wäre eine gute Gelegenheit, mal sich wieder als Paar wahrzunehmen, besonders wenn man Kinder hat. Und die katholische Kirche, die traut Ehepaaren sehr viel zu, denn eine Ehe ist ein Sakrament und bedeutet, sie ist unauflöslich, dauert bis zum Tode. Und was die Kirche genau damit meint und wie das vielleicht eine Ehe sogar stärken kann im Alltag, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung Domradio Beratung, gleich nach den Nachrichten. Für viele gehört zur Hochzeit der Gang in die Kirche dazu, nur standesamtlich heiraten ist nach wie vor für viele Paare zu wenig. Die katholische Kirche versteht unter Ehe ein Sakrament. Das sogenannte Eheband ist unauflöslich, das heißt, Mann und Frau bleiben zusammen, bis der Tod sie scheidet. Wir sprechen heute in der Sendung Beratung über Wege und Tipps zu einer gelungenen Beziehung. Bei mir im Studio ist Heidi Ruster, sie ist die Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn. Frau Ruster, das ist ja ein hoher Anspruch, den die Kirche da an die Trauleute stellt. Sie sagen aber auch, die Unauflöslichkeit der Ehe, das ist auch eine tragende Kraft. Wie meinen Sie das?
Ja, man lässt sich einfach mehr aufeinander ein, wenn ich weiß, dass der Partner ein Leben lang vorhat, genau mit mir zusammenzuleben. Das macht einfach eine andere Sicherheit und auch Lust auf Entwicklung, macht Mut, Fremdheiten auch anzugucken, ganz anders zu streiten. Ich muss nicht auf Teufel komm raus am gleichen Abend noch den Konflikt in Wohlgefallen auflösen, weil es gibt ja für uns noch einen Morgen. Auch morgen werden wir zusammen aufstehen und wir werden zusammen diesen Tag mit der Perspektive angehen. Ja, vielleicht gelingt es uns heute. Es hat alles eine andere Zeit. Wir haben eine andere Aussicht. Die Hoffnung, dass es wieder so werden wird, darf sich entwickeln. Wir suchen nach Lösungen. Das darf ein Weg sein. Das muss nicht sofort jetzt und direkt aus uns selbst heraus die Lösung kommen, sondern wir dürfen auch warten, bis uns vielleicht die Lösungen auf dem Weg begegnen. Das macht einen langen Atem. Das lässt auch mit den Schwächen des anderen, aber auch den eigenen, ganz andere versöhnliche Aspekte zu, wenn ich weiß, der läuft mir nicht sofort davon. Es gibt also durchaus Umfragen auch unter jungen Leuten, die sagen, würden Sie denn Ihren Freund heiraten, auch wenn der sagt, im Liebesversprechen, ich bleibe bei dir, solange es nun mal dauert, solange es schön ist zwischen uns. Nee, so einen würden wir nicht heiraten. Also wenn einer, es ging darum auch um die Frage, reicht eine standesamtliche Hochzeit? Vielleicht noch ein Segen? Nein, es sollte schon auch dieses feste Versprechen sein, das möchte ich hören. Ich bleibe bei dir alle Tage bis ans Ende unserer Tage, in guten und in schlechten und in gesunden und in kranken Tagen. Das ist eine so wichtige Zusage über alle Befindlichkeiten oder Tageslaunen hinweg. Auch Widrigkeiten sind damit alle mitgemeint. Das ist nicht nur eine Zumutung, ich finde, das ist auch eine ganz wunderschöne Ermutigung. Das allein gibt, macht Hoffnung, dass es überhaupt sowas gibt wie eine Beziehung auf Lebenszeit.
Und ist das vielen Paaren eigentlich klar, wenn sie dann eben vor den christlichen Traualtar treten, das ist jetzt wirklich für immer? Also haben Sie das Gefühl, das ist den meisten Paaren klar, wenn sie sich auf die Ehe einlassen? Oder ist da manchmal eher dann noch zu sehr der Fokus noch auf den netten Rahmen mit Kirche, Musik etc.?
Ich glaube, dass kein Paar auf dieser Welt einfach nur so heiratet. Das könnte man auch anders haben. In unserer Gesellschaft ist es so weit und offen, dass die Menschen oft sehr, sehr lange schon ein Liebespaar sind, auch schon Jahre zusammengelebt haben, bevor sie diesen Schritt der Eheschließung miteinander verabreden und eine Heirat eingehen. Also das muss heute gar nicht mehr sein. Und ein Paar, was sich vornimmt zu heiraten, möchte, dass es ein Paar bleibt. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz bewusster Schritt. Kein Paar, was heiratet, fängt unter 150% positives Zusammenstehen an. Und dass es dann doch anders kommen kann, dass Beziehungen scheitern, ja, aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an einfach auf die leichte Schulter genommen wird. Paare meinen das ernst miteinander, wenn sie heiraten.
Und man liest immer so ab und zu Statistiken, dass man weiß gar nicht, ob das wirklich so alles so korrekt ist, aber immer wieder heißt es, Paare, die gläubig sind, die beide sich in der Kirche engagieren, da ist die Scheidungsquote geringer. Wie ist so Ihr Eindruck? Kann der Glaube, der gemeinsame christliche Glaube, sowas wie ein Kitt in einer Beziehung sein?
Also es gibt eine neue Studie, die heißt Versöhnen und Verzeihen, die genau das untersucht. Ist zum Beispiel die Versöhnungsbereitschaft bei christlich gelebten Ehen, die sich beide zum Glauben bekennen, eben höher als bei Paaren, die eher konfessionell neutral sind? Das ist leider zu verneinen. Anders als man es erwarten möchte, ist die Versöhnungsbereitschaft unter Christen nicht unbedingt größer oder weiter. Das kann ich nicht bestätigen. Ich kann wohl sagen, dass Menschen, denen es wichtig ist, im Glauben ihr Leben zu gestalten, sehr, sehr froh sind, wenn das der Partner auch tut. Dass es nicht jeden Sonntag irgendwie eine Diskussion gibt oder Taufe der Kinder ja oder nein oder Engagement für die Gemeinde und deren Öffentlichkeitsinteressen. Das muss dann nicht diskutiert werden, ganz im Gegenteil. Das kann zu einer ganz, ganz schönen Schnittmenge werden. Das kann zwei wirklich miteinander in Verbindung bringen, die über, sag ich mal, das in die Kirche gehen hinaus, wirklich miteinander auch etwas erleben, bestaunen, bejubeln und diese Dankesdimension, diese religiöse Dimension in ihrem Leben sogar im gemeinsamen Gebet vereinen können, die haben dafür dann nochmal eine andere Ausdrucksmöglichkeit. Und davon bin ich fest überzeugt, dass das also wirklich eine ganz, ganz starke Verbindung ist. Ein großes Plus, ein Gewinn für eine Beziehung, wenn sie da diesen Glauben teilen kann. Allerdings muss ich auch sagen, dass es manchmal auch schmerzlich ist, wenn einer von beiden sehr, sehr engagiert ist im Glauben und der andere das eher skeptisch sieht oder wenigstens in Distanz geht und nicht mittragen kann, ist das schon auch eine große Differenz im Paar, im tatsächlichen Leben. Das fängt schon mit der Weihnachtsgestaltung an. Ja? Also auch bei profanen Festen, die von allen gefeiert werden, sage ich mal, fehlt dem Gläubigen da was. Das kann auch umgekehrt schon oft Anlass geben zur Konfrontation. Und in unserer säkularen Gesellschaft ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass man einen Liebespartner findet, der auch in Glaubensdingen mit mir geht.
Eben, also das ist einfach diese Volkskirche, die vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren alltäglich war, die ist natürlich jetzt leider dahin. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wenn dann so Ehen in schwere Krisen geraten, leiden dann die Menschen besonders stark, wenn sie katholisch verheiratet sind, weil sie ja wissen, wenn diese Ehe scheitert, war es das eigentlich mit einem Ehepartner, mit einer Ehepartnerin?
Natürlich, sage ich mal, ist auch für die Christenmenschen und die Eheleute, die christlich sind, Streit kein Hobby. Ne? Aber ich glaube schon, dass sie oftmals einen längeren Atem haben, dass sie nicht so schnell aufgeben, weil da so ein Band ist, was auch trägt, nicht nur zusammen fesselt, sag ich mal, sondern dass auch die Menschen vielleicht eher dann mal in die Beratungsstelle führt, bevor sie einfach so auseinandergehen. Also die Lösung durch Trennung ist für sie sicher kommt als ganz, ganz zum Schluss nur vor. Das ist eine Lösung, die eigentlich keine ist, sondern man versucht eher schon auch mal daran zu arbeiten, wie wäre es, gibt es dann noch was? In dieser hohen Ambivalenz kommen viele Paare zu uns und es gibt dann aufrichtiges dran Arbeiten und die Hoffnung, dass auf diesem Wege es wieder einen gemeinsamen Weg gibt.
Jetzt haben wir schon gerade die Krisen angesprochen. Gleich sprechen wir weiter darüber, genau, nämlich wie man mit so Krisen umgeht, wie vielleicht am Ende einer Krise die Paare sogar gestärkt aus so etwas herausgehen können. Darüber sprechen wir gleich hier im Domradio. Domradio, die Sendung Beratung. Wir reden heute über Liebesglück und Liebesleid. Am 14. Februar ist der Gedenktag des heiligen Valentins, dem Patron der Liebenden. Im Studio ist Heidi Ruster, sie ist die Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle Bonn. Frau Ruster, auch die beste Ehe erlebt mal Krisenmomente. Sie haben in ihrer Tätigkeit viel mit Menschen zu tun, die Rat brauchen, die zu ihnen kommen. Gibt es eigentlich sowas wie ein Patentrezept im Umgang mit Ehekrisen?
Ja, so wie Sie fragen, haben Sie sich ja selbst schon die Antwort gegeben. So Patentlösung gibt es nicht, aber tatsächlich gibt es Krisen, die passieren jedem Paar, würde ich jetzt mal unterstellen, im Laufe seiner langen Paargeschichte. Die Geschichten eines Paares können heute 50 Jahre und mehr heißen und da gibt es Phasen vom Honeymoon angefangen, die erste Liebe, wo man einfach nicht voneinander lassen kann, sich immer wieder verständigt, Zeit ohne Ende verbringen kann, die Gespräche gehen nicht aus, das ist alles ganz, ganz intensiv und symbiotisch und dann passiert der Obergau ein Kind wird geboren.
Ne? Ein Kind ist uns geboren.
Genau, und tatsächlich von außen her kommt eine Welle von Erwartungen, Freude, Jubel. Und das Paar, wenn ich das jetzt mal personifiziere und die Beziehung als solche auf einen Stuhl setze und frage, wie geht's dir denn eigentlich damit, dass da jetzt ein Baby ist, dann wird das Paar sagen, ja, schön, neue Dimension, Eltern, Vater, Mutter sein, aber als Paar, Mann und Frau, leide ich. Ich habe längst nicht mehr diese Zeit und das tut mir weh, wenn ich dran denke, was mir alles fehlt. Und das ist eine natürliche Krise und dann begleitet einen das Elternsein doch für viele Jahre. Ich möchte fast sagen, man hat lebenslänglich, aber so intensiv, was die Brutpflege angeht, dauert es mindestens 18 Jahre und dann husch husch sind sie aus dem Körbchen. Und dann stehen sich oftmals tatsächlich in Raum und Zeit nur noch Mann und Frau gegenüber und müssen wieder neu sortieren. Auch das kann eine Krise mit sich bringen, weil da ist jetzt schon auch irgendwo ein schwarzes Loch, was gefüllt werden muss. Und auch die Frage, wie ist man beruflich engagiert? Welche Freunde haben wir denn noch? Das, was uns die Kinder auch beschert haben, zum Beispiel viele Kontakte, auch tatsächlich welche, die uns als Personen interessieren, die sind auf einmal auch nicht mehr so aktuell und spielen die große Rolle im Alltag. Man muss sich wieder neu sortieren. Von neuer Zeitzuschnitt, Freunde. Und das macht Paaren echt zu schaffen, eine neue Identität zu finden.
Ja. Und woran merkt man denn so, dass es eben, also dass man sich anzickt, in Anführungszeichen, im Alltag, das kommt ja vor, gerade mit Kindern. Und woran können dann Paare merken, oder gibt es Indikatoren, wo man merkt, okay, das ist jetzt mehr als der übliche Stress, sondern wir laufen Gefahr, wirklich auseinanderzulaufen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wenn das gelingt, das mitzukriegen, dass man schon eine ganze Weile auf Alltagszärtlichkeiten verzichtet, dass mehr Sarkasmus eine Rolle spielt als zärtliche Koseworte. Die Liebessprache nimmt ab und weicht einer unterkühlten, ironischen, spöttischen Art. Ne, ja, mich nimmst du ja sowieso nicht mehr wahr. Das spricht so eine Enttäuschung raus. Man kann jeden Vorwurf, der dann in dem Augenblick kommt, auch als einen verspäteten Wunsch sehen, eine Sehnsucht, die unerfüllt bleibt. Hallo, hier bin ich doch noch, ne? Guck doch mal hin. Und alles scheint sozusagen im Alltagsfluss unterzugehen. Und wenn das längere Zeit passiert, dass ein Paar sich nicht mehr liebevoll angesehen hat, mal das Gesicht des anderen betrachtet hat, mitgekriegt hat, Mensch, heute siehst du auch was müde aus oder dir platzt das Glück aus allen Augen. Wenn ich so etwas nicht mehr mit Achtsamkeit versehe, sowas fällt länger als, sag ich mal, 2 Wochen nicht, dann wird es höchste Zeit, sich nochmal zusammenzuhocken und zu sagen, hallo, wo bist du eigentlich geblieben? Ich fühle dich nicht mehr. Lass uns nochmal was Schönes machen und daran zu erinnern, was war denn früher schön? Es ist ja mal sehr schön gewesen. Und da beginnt eben sozusagen, dass man neben dem Rezept sich dieser Ressourcen mal wieder zu erinnern, die deutlich vors Auge, was hat uns immer gut getan? Wo haben wir uns gefunden? Ja, muss jetzt mal ein Babysitter her oder das Wochenende bei Opa und Oma gebucht werden für die Enkelkinder. Also das brauchen wir jetzt mal. Das ist dann nicht das Allheilmittel, aber wir wollen uns mit Zeit und Achtsamkeit begegnen. Das soll das heißen. Also einfach nur ein Wochenende buchen irgendwo in einem schicken Wellnesshotel. Das alleine bringt es nichts, sondern vielleicht sogar die erklärte Absicht, auf dem Weg uns wiederzufinden. Das passiert immer wieder. Jedes Märchen erzählt davon, dass 2, die zusammengehören, sich mal verlieren können und auch Prüfungen braucht es, um sich wiederzufinden. Aber das geht.
Das geht. Und wie streitet man am besten? Weil manche Paare haben ja schon ein Problem damit, überhaupt zu sagen, wir haben Streits. Und die sagen, es ist alles in Ordnung, ein bisschen stressig gerade, aber ansonsten alles in Ordnung. Wie schaffen Sie es als Beraterin zu sagen, ja, man kann sich auch mal anschreien und das ist auch, also schreien ist vielleicht jetzt nicht so gut, aber man kann sich vielleicht mal deutlich die Meinung sagen. Wie groß ist da die Hemmnis der Ehepaare oder der Paare zu sagen, wir haben ja wirklich Streit, aber es ist nicht schlimm, weil wir versuchen ihn zu lösen?
Also die Paare, die zu uns kommen, die haben ja schon etliches probiert. Sie sind meistens alleine nicht so zur Rande gekommen. Das liegt einfach daran, weil wenn man sich gut kennt, man eingefahrene Pfade hat, auch beim Streiten. Und das wird auch bei der 2. Flasche Rotwein am Abend nicht besser. Das ist immer wieder so ein Wiederholungsmuster, was dann auch zermürbt. Und dann ist das eine sehr gute Idee, mal aus dem gewohnten Mief des Wohnzimmers auszusteigen, in den Schutzraum der Beratung, den aufzusuchen. Und der Beraterin, dem Berater kommt es ja zu, einfach die Ohren aufzumachen, mitzukriegen, Mensch, nach welchem Tanz gehen die beiden vor? Welche Melodie ist hier? Die Dynamik zu verstehen, wo die Bedürfnisse nochmal klarzulegen, auf welchen Enttäuschungen sitzen jeweils die einen. Denn umso bitterer wird der Streit oder die Sprachlosigkeit wird größer, wenn man den Eindruck hat, es ist sowieso sinnlos, der andere versteht mich gar nicht. Und das kann man nochmal aufdecken und das lohnt sich immer.
Es lohnt sich immer. Und mancher Streit entsteht ja auch, weil der Partner, die Partnerin nicht dem entspricht, was man erwartet hat oder wie man ihn vielleicht auch haben möchte. Über zu große Erwartungen und das Vermeiden von Enttäuschungen, darüber reden wir gleich in der Sendung Domradio Beratung. Domradio, die Sendung Beratung, heute zu Liebesglück und Liebesleid und der Frage, was macht eine glückliche Ehe, eine dauerhafte Partnerschaft aus? Frau Ruster von der katholischen Ehe- und Beratungsstelle in Bonn ist bei mir im Studio. Nochmal herzlich willkommen.
Ja. Dankeschön.
Ein Thema bei Beziehungen sind die Erwartungen an den anderen. Männer sollen ja stark und gleichzeitig empfindsam sein, Liebhaber und liebevoller Vater, Abenteurer, aber auch solider Häuslebauer. Und bei Frauen ist das ja ähnlich. Sie sollen irgendwie Geliebte, Mutter, erfolgreich im Beruf sein und trotzdem keine kalte Karrierefrau. Und das alles ja irgendwie am besten gleichzeitig. Sind eigentlich heute die Ansprüche höher als früher oder sind sie zu hoch geworden?
Also wenn man das alles beherzigen will in seiner Beziehung, was Sie aufgezählt haben, dann sind sie effektiv zu hoch. Also wichtig ist das, was das Paar für sich definiert, welche Ziele sie erreichen wollen. Also ich denke schon, dass es für ein Paar ganz wichtig ist, dass man füreinander schön bleibt. Also was heißt für dich schön? Ich mag dich so, wie du bist, mit all deinen Funden, die auch und den Falten, die dazukommen mit den Jahren. Oder aber könnten wir vielleicht zusammen nochmal was tun, Sport machen oder abnehmen? Wie wichtig ist einem das und was will man damit auch sagen? Immer das Gefühl, ich möchte gerne schön sein für mich, aber auch es tut unserer Beziehung gut, da im Gespräch zu bleiben, mitzukriegen. Ist das dem anderen egal? Was mutet der mir zu? Mag ich ihn deshalb nicht? Darf ich das ansprechen? Soll ich das ansprechen? Und die Erwartungen sind immer so hoch, wie sich ein Paar, die gemeinsam steckt. Und da muss man halt auch gucken, immer zwischendurch mal innehalten und sagen, passt das denn noch für dich? Nee, das ist mir zu viel mit dem Sport. Dreimal die Woche. Das fehlt uns an der Zeit füreinander, für gute Gespräche, für Freunde. Also das möchte ich jetzt nicht weiter verfolgen. Das hat sich bei uns verselbstständigt. Lass uns da nochmal drüber nachdenken. Was geht denn sonst noch? Also dieses darüber reden, bilanzieren, immer mal wieder innehalten und schauen, bist du eigentlich noch zufrieden mit mir? Auch das ist wieder mal so eine Gelegenheit am Valentinstag für das, was schön ist und was der andere auch mir Schönes schenkt durch sein Dasein, nochmal zu benennen, aber vielleicht auch den einen anderen Veränderungswunsch anzubringen.
Aber das kann ich mir heikel vorstellen, wenn dann eben der einzige Supermann jetzt mit Glatze vor der Glotze sitzt und nur noch irgendwie aus Dosenbier trinkt. Ich bemühe jetzt hier echt schlimme Klischees, aber das ist ja auch heikel zu sagen dem anderen. Ich finde dich so, wie du da jetzt gerade auf der Couch vor dich hin lebst, nicht mehr so attraktiv. Wie macht man das? Wie teilt man mit? So ab und zu mal mehr Körperpflege, Sport, wie auch immer. Wie bringt man das nahe, ohne dass der andere direkt total verletzt ist?
Also Humor ist da immer ein sehr probates Mittel, denke ich, ne? Dass man auch mal sagt, was muss eigentlich geschehen, damit du dich erhebst, die Kiste ausmachst und mich anschaust und Lust hast, mit mir was zu unternehmen. Also auch mal eine Frage mit Perspektive, die konkret ist, die die Situation anspricht. Oft ist es ja ein Vorbeischauen, ein nicht mehr mitkriegen. Da hat sich ja so ein Schlendrian in Köln würde man sagen, los mich, John, einfach eingestellt. Und irgendwann war das ja auch für beide okay. Mit kleinen Kindern ist man müde, abschillen ist angesagt. Man versumpft beide vor dem Fernsehen. Aber so zwischendurch fällt es dem einen auf. Und man denkt, da war doch mal was anderes. Und das dann nicht im vorwurfsvollen Ton zu sagen, sondern zu sagen, hör mal, ich sitze hier und mir fällt das gerade auf. Was machen wir hier eigentlich? Sind wir das oder können wir auch noch anders? Und diese Frage ist immer berechtigt und die verletzt nicht, weil es ja den beide im Blick hat. Ich bin an dir interessiert, sagt das übrigens auch. Das ist nicht, wenn das noch rüberkommt, ich will mehr von dir, weil ich gerne mit dir zusammen bin. Wenn dieser positive Aspekt immer eine Rolle spielt, kann das gar nicht verletzen.
Ein Anspruch ist ja auch immer, dass man glücklich sein will. Also ich glaube, jeder Mensch hat das Streben, ich möchte glücklich in meinem Leben sein. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen nicht mehr religiös sind, vielleicht auch einfach schon in ihrer Jugend das nicht mehr so vermittelt bekommen haben und sehr diesseitig leben. Ich meine, es ist gar nicht vorwurfsvoll, sondern so die Erfüllung, die muss auf der Welt geschehen, weil diese Dimension nach dem Tod kommt sozusagen, das Beste kommt ja noch, was man immer so ein bisschen flapsig als Christ sagt. Inwiefern setzt das vielleicht auch die Beziehung oder auch schon die Partnerwahl unter Druck, dass man sagt, der muss mich aber jetzt glücklich machen oder die muss mich in gewisser Weise erlösen, weil ich habe ja nur dieses Leben jetzt hier auf Erden und das soll glücklich und erfüllt sein.
Ja, das ist eine Privatisierung, die wir in der säkularen Gesellschaft feststellen. Das heißt, jeder ist für sein Glück selbst zuständig. Das macht einen enormen Druck. Man ist auch für Liebesdinge immer alleine verantwortlich, dass es gelingt oder nicht gelingt. Auch das schafft einfach eine immerwährende Erwartungshaltung, weil ich merke, mir gelingt das nicht. Ich habe so meine Launen, ich habe so meine Tiefschläge, auch meine Stimmungen. Und dann muss es der andere richten. Wer denn sonst? Dann ist der Liebste an meiner Seite. Im Grunde kriegt er das angehängt wie eine Kugel an den Weihnachtsbaum. Du, das hier ist deine Zuständigkeit, mein Glück. Mach was draus. Und wenn das in Wechselseitigkeit geschieht, du bist für mich, für mein Glück verantwortlich, dann kann das eine ganz verhängnisvolle Verstrickung werden. Dann ist das keine lebendige Beziehung, wo zwei sich gegenüberstehen, sagen, ich sehe dich und das Anderssein und dein Du, das interessiert mich und das macht unsere Beziehung aus, sondern da guckt jeder danach, was tut der andere eigentlich für mich? Und wenn es mir dann nicht gut geht, ja, was macht denn der verkehrt? Das kann ja nur an dem liegen. Das liegt zumindest nahe. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Menschen, die haben vielleicht gerade innerweltlich gemeinsame Schnittmengen und gehen darin auf. Aber ein religiöser Mensch kann auch schon mal vor Gott treten und sagen, du, was läuft hier falsch? Oder sie können gemeinsam danach Lösungen suchen und vielleicht sogar sind sie eher ein solches Paar, bereit, mit anderen diese Schwierigkeiten zu teilen. Da gibt es traditionellerweise Familienkreise, aber auch in Chorgemeinschaften oder anderen Kreisen, die sich Kirche bilden, kann man schon mal mitkriegen, dass es einem Paar nicht gut geht und die kommen damit auch schneller rüber. Also da gibt es vielleicht doch eine andere Dimension, wie Glauben nicht alleine, so auch Lieben nicht alleine. Leben alleine ist zu schwierig und man kann nicht alles von sich erwarten. Daher auch in der Gemeinschaft Anlehnung suchen und aber auch im Gebet und auch sich wieder mal mit dem Segen nochmal beglücken, wie zum Beispiel bei diesen Valentinsgottesdiensten, um es mal wieder ins Gespräch zu bringen.
Genau, darüber werden wir noch im Verlauf der Sendung sprechen. Das eine ist sozusagen die Erwartung an den Partner. Man spricht auch gerne in der heutigen Zeit von einer Selbstoptimierung, aber mittlerweile werden ja schon die Kinder optimiert, also oder zumindest wird versucht. Also es gibt dann eben noch entsprechende Frühsprachförderungen und am besten schon Chinesisch lernen im Kindergarten oder das Kind geht turnen zur musikalischen Früherziehung und dann noch dahin und dorthin. Wie sehr belastet es eigentlich Paare, wenn vielleicht die Kinder nicht den Erwartungen entsprechen, die sie in sie gesetzt haben, beziehungsweise wenn die Wege dahin, also wenn man sich nicht einig ist bei der Kindererziehung?
Also Kinder sind ein immerwährender Quell für solche Missverständnisse. Da kommt ganz viel Erfahrung aus den eigenen Familien mit dazu. Das hat was dann damit zu tun, dass ich meine Erziehung anders ausrichte. Man hat sich ja nicht im Vorfeld über alles so ausgetauscht, beziehungsweise das geschieht bei Doing. Dieses konkrete Kind stellt einen, dieses Paar, vor ganz konkrete Aufgaben und Herausforderungen. Und das ist ein wunderbarer Ort zu lernen. Wie gehen wir miteinander um mit unseren unterschiedlichen Wertevorstellungen? Was ist jetzt hier dran? Und da muss man sich mal richtig zusammenraufen, wenn es zum Beispiel vor dem Kind mal eine Kontroverse gegeben hat, wo man im Nachhinein sagen würde, boah, das wäre besser gewesen, wir hätten das gemeinschaftlich gelöst, dass man sich mal Zeit nimmt, abends zu reden, mal was hat dich denn da eigentlich geritten? Warum hast du heute so insistiert auf diesen Punkt, dass das Kind unbedingt jetzt das und das machen muss? Was hast du da selbst für Aktien drin? Erzähl mir davon, auch von deiner Geschichte. Also, denn ich bin da ganz anders gelagert. Ich will dir das nämlich nachher auch mal erzählen. Also da geht es ganz viel um Kommunikation, Austausch und nicht Vorverurteilung. Von wegen, wenn du nicht so tickst wie ich, dann kann das nur daneben sein. Also diese Vorstellung, die ist immer schwierig. Oder oft gibt es ja auch so stille, heimliche Gebete. Ach, lieber Gott, was wäre das doch schön, wenn mein Partner auch so denken würde wie ich. Ne? Das liegt ja sehr nahe, aber genau das ist der Punkt, wo wir lernen, beziehungsfähig zu sein, dass wir die mit Divergenz umgehen, mit Verschiedenheit, mit Fremdheiten. Das, was uns übrigens als Liebespaar mal zusammengebracht hat, was uns fasziniert hat am anderen, das ist oft auch der Quell für dieses Abgestoßensein. Was ist denn jetzt hier gerade los? Wer ist dieser Mann, mit dem ich lebe? Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen, als ich mir den ausgesucht habe. Warum ist der so anders als ich? Und das ist eine Herausforderung.
Eine Herausforderung ist ja auch, wie gehe ich mit Streit um vor Kindern? Da gibt es ja den Spruch, nicht vor den Kindern. Ihre Empfehlung aus Ihrer langjährigen Beratererfahrung, vor Kindern streiten oder lieber nicht?
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. In der Praxis passiert es einfach. Die Fakten sprechen einfach dafür, dass das immer wieder passiert. Man muss wissen, ganz lautes Streiten erschreckt die Kinder und daher ist es wichtig, immer wieder auch Entwarnung zu geben. Ne? Wenn es denn vorüber ist, die Kinder deutlich wissen zu lassen, so, Papa und Mama haben jetzt geredet und jetzt ist wieder gut. Guck mal, wir können uns gut in den Armen halten und sind jetzt wieder friedlich miteinander, aber das war wichtig. Wir haben einen Punkt für uns gelöst und geschafft, der jetzt uns nicht mehr zwickt. Und das, wenn das die Kinder mitkriegen, dann sind die auch bereit, diese Streitigkeiten nicht nur zu ertragen, sondern sie lernen davon. Sie lernen auseinandersetzen, dass selbst Liebende, die zusammengehören, mal über bestimmte Punkte sich auseinandersetzen, um sich dann wieder näher zu kommen. Das lernt man, das Streiten, aber auch das Versöhnen. Und wenn das immer zusammenkommt, mein Gott, dann ist das so. C'est la vie.
C'est la vie und Streiten und Versöhnen, das kann man lernen. Jetzt gehen wir gleich mal einer spannenden Frage nach, nämlich wie viel Freiheiten soll man sich eigentlich in einer glücklichen Ehe, in einer glücklichen Partnerschaft einziehen? Sollte man vielleicht auch so etwas wie gemeinsame Rituale entwickeln, etwa sich zu festen Terminen füreinander verabreden? Und um diese und andere Fragen, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung Domradio Beratung. Singles sagen oft, sie genießen die Freiheit, die sie ohne Partner haben. Und in der Tat bedeutet eine Beziehung auch die Frage nach Nähe und Freiheiten zwischen den Partnern. Müssen Paare immer alles zusammen machen? Kann man als Ehemann noch mit den Kumpels ohne Frau in den Urlaub fahren? Bei mir im Studio ist Heidi Ruster, sie ist die Leiterin der katholischen Familien- und Eheberatungsstelle in Bonn. Frau Ruster, wie oft gibt es eigentlich so nach Ihren Erfahrungen in der Beratung Diskussionen zwischen Paaren beim Thema Nähe und Freiheit?
Ja, das ist immer ein spannendes Thema. Tatsächlich in der ersten Phase, habe ich eben schon angedeutet, da ist die Symbiose großgeschrieben. Da will man alles zusammen machen. Nichts kann man sich vorstellen, noch je mit dem anderen nicht zu teilen. Und das bei komplexerem Leben, ja, wenn Kinder dazukommen, ist es wichtig, denke ich schon, auch nochmal sich selbst einzusammeln, mitzukriegen, geht das noch, sich mit den eigenen Hobbys, Interessen vertraut zu machen, zumindest noch mal einmal anzudocken. Wenn das schon nicht mehr in Regelmäßigkeit geht, so ab und zu mal diese Mußestunden, diese Inseln, wie auch immer man das nennen mag, die Zeit für sich alleine, das ist auch für viele Leute ganz wichtig. Wie viel Zeit und ob das für jeden immer passt, das ist wirklich Verhandlungssache. Das ist auch unter den Paaren oder innerhalb des Paares sehr unterschiedlich. Da gibt es Frauen, die scheinen einfach schier unerschöpfliche Kraft für die Familie zu haben und die scheinen nicht diesen Rückzugsraum zu brauchen. Da kommt der Mann schon mal vielleicht eher daher und sagt, das fehlt mir total, mit meinen Kumpels dann nochmal einfach im Müngersdorfer Stadion mal einen Samstag zu verbringen oder der Fußball, den ich doch immer gepflegt habe, selber noch mit der Altherrenmannschaft. Also, dass das nicht mehr geht, ne? Bei den Ansprüchen in Beruf und Alltag und Häusle bauen und was weiß ich. Das wird mir alles zu viel und ich bin darüber auch traurig. Ich vermisse da was. Und da finde ich, kann in einer achtsamen Beziehung das nicht egal sein. Wenn da einer anfängt, zu leiden, dann ist wirklich Veränderung angesagt und man muss schon überlegen, ob da nicht was zu ändern ist. Dass nicht alle Bedürfnisse dann zur Geltung kommen, dafür sind wir schon erwachsen und das geht nicht zu jeder Zeit. Aber der Ausblick auf Ausnahmen von der Regel, vom Alltag, das finde ich, muss im Paar unbedingt Platz haben, dass man das besprechen darf. Ohne dass das von wegen, du willst von mir nichts mehr wissen oder du rutscht ab von der Beziehung oder du wirst untreu, sondern was bedeutet dir das denn? Ist das möglich? Und was kann in der Zeit hier in der Familie laufen, damit es dir auch gut geht, damit du Unterstützung hast, wenn ich eine Woche auf Skiferien fahre? Oder ich bin ein Karnevalsjack, kann ich nicht abtauchen und vielleicht den versprochenen Kinderdienst dann nicht mitmachen. Also, dass man mal einfach verhandelt. Nö, 5 Tage ist echt zu viel. Ne? Da gibt es noch einen Kinderzug. Da müssen wir mal gucken. Ich will auch noch Weiberfastnacht draus. Also, dass man da miteinander einfach gute Kompromisse findet und dass jeder sich freut, wenn es dem anderen gut geht.
Und ist es eher so, dass die Paare sich zu viel Freiheiten lassen? Also man kann ja auch sagen, irgendwann schlägt das um in Desinteresse. Also haben Sie eher das Gefühl, Paare leiden darunter, wenn sie zu viel aufeinander hängen oder wenn sie sich zu sehr voneinander entfernen und jeder macht so sein Hobby vor sich hin?
Also beides lässt die Beziehung nicht wachsen, würde ich sagen. Das ist für mich immer Kriterium. Ne? Wenn wir eben über Geheimnisse gesprochen haben, dann ist es immer so, finde ich, auch eine Maßeinheit. Geht es uns gut? Geht es der Beziehung gut? Freut sich eins mit dem anderen, wenn es wächst, wenn die Beziehung blüht? Das finde ich wichtig, dass man gerne nach Hause kommt. Wenn man Eindruck hat, der andere freut sich, wenn es mir gut geht oder der kann auch mal trösten und mitfühlen, wenn es mir nicht gut geht. Das fände ich schon wichtig und das ist auch die Maßgabe für Nähe und Distanz, um das auszuloten. Das fand ich schön.
Können da vielleicht auch Rituale helfen? Also, dass man sagt, wenn jetzt nicht gerade die Erde einstürzt, aber wir machen einen Abend in der Woche, der gehört uns, ganz egal, auch wenn da ein Fußballspiel ist oder so, dass man gesagt, also Freiheiten ist schön und gut, aber wir wollen ein festes Eheritual haben, eine feste Zeit für uns haben und das sollte auch nicht am Freiheitsbedürfnis des Partners scheitern?
Genau, das wäre zum Beispiel ein schönes Maß. Das kann für ein Paar bedeuten, einmal die Woche nur fix oder alle 2 Wochen. Das muss man eben sehen, ne? Was für dieses Paar passt. In Zeiten, wo es darum geht, abends gibt es dienstliche Abendtermine, dann ist es sehr schwierig. Dann kann es auch der Samstagmorgen sein oder was auch immer, dass man sich da flexibel hält. Oder wenn tatsächlich auf den heiligen Mittwoch, der uns im Paar wichtig ist, mal wieder ein tolles Fußballspiel fällt, wo der andere ganz jeck drauf ist, dass er hinkommt und sagt, ich würde so gerne gucken, aber ich möchte deswegen nicht unsere gemeinsame Zeit schmälern. Geht's diese Woche vielleicht donnerstags? Und das nicht gleich mit so einer Beziehungslauer so zu hören, von wegen, was ist denn jetzt offenbar der Fußball wichtiger als ich? Oder sucht er nach Kompromissen, wo er gut leben kann und trotzdem Verantwortung für unsere Beziehung übernimmt? Und da mit einem großzügigen Herzen hinzuhören, nicht zu sagen, das war aber Mittwoch verabredet, dass das jetzt so eine gegenseitige Versklavung bedeutet. Ja? Das macht dann keine Freude mehr. Das meine ich damit. Wenn man den Thermometer dran halten würde, die Beziehung, jawohl, die lebt und das geht ja gut. Und sage, ja klar, können wir auch gerne Donnerstag machen.
Kann man auch gerne Donnerstag machen. Die Balance zwischen Nähe und Freiheiten ist also ganz wichtig in einer Ehe, in einer Partnerschaft. Gleich geht es in der Sendung Beratung nach den Nachrichten weiter und zwar mit der Frage, ob und warum man heute noch heiraten soll. Zusammenleben, ja, heiraten eher nein. Das ist ein Trend unserer Zeit. Wir sind zurück in der Domradiosendung Beratung und da geht es heute um Wege und Tipps für eine vertiefte Beziehung. Heidi Ruster ist bei mir im Studio von der katholischen Ehe- und Familienberatungsstelle in Bonn. Frau Ruster, noch vor 40 Jahren wäre ein Zusammenleben ohne Trauschein undenkbar gewesen. Heute ziehen gefühlt alle Paare schon lange vor der Ehe zusammen, wenn sie denn dann überhaupt noch heiraten. Wir haben es zu Beginn der Sendung ja schon gehört, ältere Menschen meinen, die heutigen jungen Menschen, die könnten sich nicht mehr entscheiden. Ist das so?
Das hat viel mit dieser Privatheit zu tun. Ne? Unsere Gesellschaft lebt nicht mehr so öffentlich. Und heiraten gilt als Privatsache. Und deshalb gibt es eigentlich keinen Grund mehr, zu heiraten, einen Akzent zu setzen, wenn man denn schon lange zusammenlebt, auch gut zusammenlebt, auch die Familien haben sich gegenseitig akzeptiert. Man lebt wie ein Ehepaar, ist es aber nicht. Das kann sehr lange dauern, so dass man sich beinahe dran gewöhnt und man es fast albern findet, dann nochmal zu heiraten.
Ist aber nicht albern, denke ich mir, dass Sie jetzt das sagen, oder?
Genau, das haben Sie richtig rausgehört. Ich glaube, dass Liebe Entscheidung braucht. Es ist ganz was Wichtiges, noch einmal zu besiegeln. Ja, was haben wir eigentlich miteinander vor? Und der Aspekt ist ja gerade der, aus der Privatheit herauszutreten, öffentlich zu machen, was uns beiden wichtig ist. Und das sollen ruhig alle wissen, wenn Sie es weiterhin mit mir zu tun haben, dann mit einer, die verheiratet ist. Wir beide sind ein Paar und möchten von außen auch als solches gesehen werden. Das ist nochmal eine andere Wahrnehmung. Und es ist auch so, wenn ich ein Versprechen vor Zeugen gegeben habe, hat das bindenden Charakter. Mehr noch, als wenn es im Geheimen passiert, abends zu Hause sich freundliche Worte und vielleicht auch Absichten kundgetan werden, so hat das fast etwas von einem Gelübde, einem gegebenen Versprechen mit einer nachhaltigen Wirkung. Darauf bin ich anzusprechen, beziehungsweise die anderen sind Mittragende dieses Versprechens und das will man auch halten. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Art der Selbstverpflichtung, der Selbstzusage und der Ermutigung, die, wenn man einfach zusammenlebt, auch nicht zum Tragen kommt. Das entfaltet diese Wirkung halt nicht. Es bleibt schon ein bisschen beliebiger und auch unverbindlicher vielleicht. Und wenn man auseinandergeht, ach, die sind jetzt auch nicht mehr zusammen, ja schade eigentlich, aber die waren ja auch nicht verheiratet. Verstehen Sie, man hört es einfach im Umkehrschluss vielleicht besser raus.
Aber ist da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass man dann irgendwann heiratet, weil man denkt, der Partner erwartet das von einem und der Partner erwartet das gar nicht? Also wie kann man sozusagen das Missverständnis vermeiden, dass man jetzt nur etwas tut, weil man meint, es muss halt getan werden?
Also ich glaube, dass heutige Paare nicht mehr unbedingt davon abhängig sind, es muss getan werden. So ein Über-Ich-Anspruch, Außenanspruch, der lastet, Gottlob, würde ich fast sagen, nicht mehr auf den Paaren. Nochmal, wenn heute jemand heiratet, tut er es sehr bewusst, das glaube ich schon. Was ich schon wahrnehme, ist, dass viele Frauen nochmal so altmodisch, möchte ich fast sagen, daherkommen, weil sie mir formulieren, mein Partner hat mich ja noch gar nicht gefragt. Also ich möchte einen Antrag hören, ich möchte einen romantischen Antrag mit einer netten Szene. Ich bin da ganz überrascht, was sich da manche Männer auch einfallen lassen. Also Essen gehen, Eheringe im Essen vom Restaurant servieren lassen und die Frau findet ihn überraschenderweise im Sektglas oder wer weiß ich wo. Das möchte ich jetzt auch gar nicht lächerlich machen, sondern auch das ist eine Form von Ritual. Der Heiratsantrag selber ist es offenbar auch. Nur wenn der dann ausbleibt, wenn er nicht kommt, auch daran merkt man wieder, wie sehr man sich dann auch in diese Abhängigkeit begibt, von wegen du bist meines Glückes Schmied. Nicht warten, würde ich sagen, sondern sagen, ich möchte gerne heiraten. Ich möchte so gerne mit dir öffentlich bekennen, dass wir eine Familie gründen wollen, dass wir das Projekt Leben gemeinsam gestalten. Und ich möchte von dir jetzt und heute wissen, ob du das auch mal haben möchtest. Dann darf man natürlich nicht überrascht sein, wenn der andere sagt, ja, also ich kann mir es schon vorstellen, aber noch nicht. Ich habe den Eindruck, ich müsste erst richtig was auf dem Konto haben. Wenn, stelle ich mir vor, Hochzeit mit 50 Gästen in der Burg sowieso, das muss mindestens drin sein. Wieso? Hier reicht doch der Pfarrsaal. Also da merken Sie schon, da beginnt etwas zu verhandeln. Das ist ein Paar auf Augenhöhe. Das begegnet sich linear. Alles andere ist mehr so eine altmodische, komplementäre Geschichte. Ich muss warten, dass der Mann mir einen Antrag stellt. Diese Rückgriffe auf andere Zeiten passen meines Erachtens gar nicht mehr so sehr in die so partnerschaftlich eingeforderte Beziehung.
Also irgendwann mal eine Entscheidung wagen und dann auch durchziehen. Das kann eine Beziehung, eine Ehe in der Entwicklung durchaus stärken. Das sagt Heidi Ruster von der katholischen Ehe- und Familienberatungsstelle. Nächsten Dienstag, da ist der Valentinstag und deswegen gibt es ja auch heute diese Sendung zum Thema Liebe und Beziehung. Und am Tag selbst, da bietet die katholische Kirche viele Veranstaltungen an, von Gottesdiensten über Theaterstücken etc. Und darüber sprechen wir gleich hier im Domradio. Heidi Ruster von der katholischen Ehe- und Beratungsstelle in Bonn hat uns 2 Stunden lang begleitet und viele Aspekte aufgezeigt. Frau Ruster, wenn Sie es mal kurz zusammenfassen müssten, was macht denn nun eine glückliche Partnerschaft aus?
Dass man gerne nach Hause kommt, den anderen sieht, dass man mit Achtsamkeit alle seine Entwicklungen teilhat, dass man im Gespräch bleibt, dass man sich immer wieder gerne liebevolle Blicke schenkt, gegenseitig, immer in Wechselseitigkeit verstanden und auch auf diesem Hintergrund sich traut, alles anzusprechen, möglichst kontingent, das heißt, wenn es auffällt, nichts auf die lange Bank schieben und sich zu trösten mit gemeinsamen Rückzugszeiten. Quality Time fürs Paar ist da das Stichwort. Jour fix, wenn alles ganz wild drumherum ist, dass man sagt, ja verdammt, dann müssen wir uns halt verabreden und uns im Kalender eintragen, wenn wir uns sehen. Scheint klinisch künstlich, aber kann auch mal für stürmische Zeiten ein richtig guter Anker sein. Und damit wären wir eigentlich bei den Ritualen. Das wäre schon mal so ein Ritual, so ein Jour fix, die Verabredung mit dem eigenen Ehemann hat auch noch mal eine spannende Komponente. Und wenn die dann irgendwie festgelegt wird und das wirklich klappt, dann ist das ein richtig schöner Halt, den sich gegenseitig die Liebenden geben. Und auch immer mal wieder Gedenktage einrichten. Das muss sicher nicht der Valentinstag sein. Da haben einige Hörer ja oder Angefragte in der Anmoderation auch gesagt, den brauche ich nicht, den Valentinstag. Wir schenken uns so schon mal was. Okay, aber wie gesagt, in stürmischen Zeiten, in dem Alltag kann so vieles untergehen und dann ist der Valentinstag einfach eine nette Erinnerung daran, ne? Genau wie der heilige Valentin auch mal einen frischen Blumenstrauß zu schenken und damit nach Hause zu kommen und auch vielleicht abends gemeinsam, bevor man nochmal einen schönen Abend hat, sich den Segen spenden lässt auf die Fürsprache des heiligen Valentin hin, der eben diese liebende Zusage Gottes allen Liebenden schenkt, ausnahmslos, und dazu sind alle eingeladen, aus seinem Kübel wirklich grenzenlos diesen Liebessegen zu bekommen. Ja, in dem Sinne kann man alt werden miteinander.
In dem Sinne kann man alt werden miteinander. Sie sprechen es an. Die Einladung, nämlich am Valentinstag, da bietet das Erzbistum Köln jede Menge Veranstaltungen an für Liebespaare. Zum Beispiel auch in der St. Remigiuskirche in Bonn. Die haben wir uns mal rausgegriffen. Frau Ruster, was gibt es denn da für Paare?
Ja, die ganze Aktion wird vorbereitet schon am Samstag. Kommenden Samstag am 11.2. mittags, so ab 11:30, kann man sich vor dem Bonner Münster nochmal mit so einem Fotomobil ablichten lassen. Die werden super schön. Und da gibt es bestimmt auch viele schöne Überraschungen als Paar. Man kann sich da diese Bilder in Kleinformat gleich mitnehmen. Aber wenn man die groß haben möchte, kommt man zum Gottesdienst. Denn dort werden diese Bilder aufgehängt, sie werden gewürdigt und sich selbst nochmal als Paar, als Liebespaar ins Bild setzen, einen Rahmen nehmen. Das ist wirklich, glaube ich, nochmal Anlass. Das machen viele gerne, sich auch nochmal zusammen als Paar mit einem Foto, was sie selbst sich sogar angucken können, aufhängen, aber auch verschenken können. Und dann gibt es den Gottesdienst, der ist schön vorbereitet in der Remigiuskirche. Das ist eine zentrale Kirche in Bonn, wo der persönliche Segen gespendet wird. Aber vorher kann man auch nochmal auf einem Stationengang einzelne Aspekte der eigenen Liebe anschauen, gucken, passt das zu uns oder können wir was damit anfangen? Haben wir eine Anregung, nehmen wir mit? Und Das ist auf jeden Fall ein schöner Auftakt für einen schönen Abend, der dann noch folgen kann. Der Abend ist dann noch nicht zu Ende. Man kann dann auch bleiben, noch um 19:30 ein Theaterstück anschauen mit Lennart und Lennart, ein Comedy-Theater. Was hätte aus uns werden können? Das heißt auch ganz viel Rückblick, aber auch Ausblick. Und man hat auf jeden Fall Gelegenheit, das Paar zu feiern an diesem Tag.
Sich und den Ehepartner zu feiern als Paar, das ist doch eine schöne Sache. Ich sage es also nochmal, jetzt konkret gibt es einen Segensgottesdienst am 18. Februar um 18 Uhr in der St. Remigiuskirche in Bonn und anschließend auch die Möglichkeit mit dem Theater. Also einfach mal hingehen am Dienstag, am Gedenktag des heiligen Valentins. Frau Huster, ganz am Schluss die Frage, Sie beraten seit vielen Jahren Paare. Haben Sie schon ein paar Mal Paare erlebt, die kamen an und Sie haben direkt gesagt, trennt euch, es besteht keine Hoffnung mehr?
Das habe ich noch nie gesagt.
Noch nie?
Nein.
Warum besteht immer Hoffnung?
Tja, also das braucht auf jeden Fall Zeit, um so eine Entscheidung zu fällen. Also ich gebe erst auf, wenn einer von beiden aufgegeben hat. Also ich sehe mich schon auch als Anwältin des Paares und eine Beziehung hat eben eine lange Geschichte oftmals mit Höhen und Tiefen und die kann man nicht einfach auslöschen. Also die Unauflöslichkeit ist nicht eine Forderung unserer Kirche, sondern eine solche Beziehung, die eben als Ehe gelebt hat, die ist unauflöslich, unaufhörlich. Und in diesem Sinne gebe ich die Hoffnung nicht auf.
Nicht die Hoffnung aufgeben, sondern an der Beziehung arbeiten und dann eben auch darauf hoffen, dass der Segen vielleicht auch des heiligen Valentins da was helfen kann. Vielen Dank an Heidi Ruster, sie ist die Leiterin der katholischen Ehe- und Beratungsstelle in Bonn. Vielen Dank für die vielen Aspekte, die sie uns heute aufgezeigt haben. Und mehr zum Thema Liebesleid und Liebesglück gibt es auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Ich bin Matthias Peter und sage Tschüss.
Tschüss.